Der Bibeltext, der heutigen Predigt von Tobias Knaap zugrunde liegt, steht in Jakobus 1, die Verse 13 bis 18. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Zum Gebet und anschließendem Lied lade ich euch ganz herzlich ein, aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Wir danken dir, dass das, was wir gesungen haben, wahr ist, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Dass du hier jeden Einzelnen siehst, der in diesem Raum ist, dass du jeden Einzelnen siehst, der zuhört, zuguckt. Dass du aber auch die siehst, die in ganz anderen Umständen dich loben, in ganz anderen Umständen dir begegnen. Unsere verfolgten Brüder und Schwestern, wir danken dir, dass du sie siehst, dass du bei ihnen bist und möchten dich um deinen Beistand, um deine Stärke für sie bitten, dass du sie ganz, ganz reich segnest. Wir danken dir auch, dass du die Kinder siehst, die hier im Haus sind. Wir danken dir für die vielen Mitarbeiter, die sich von ganzem Herzen um sie kümmern, ihnen dein Wort groß machen. Und wir möchten dich auch da um deinen Segen bitten, dass du zu ihnen redest und in ihr Herz sprichst. Vater, wir danken dir, dass wir heute auf dein Wort hören dürfen, hier zusammenkommen dürfen, um deinen Namen zu ehren, dich groß zu machen, mit dir zu reden. Und wir möchten dich so sehr darum bitten, dass du uns ein Herz, dass du uns offene Ohren schenkst für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen.
Ja, wir kommen ein bisschen unterschiedlich hier zusammen heute. Es gibt einen Grund zur Trauer und einen Grund zur Freude. Und vielleicht können wir das mal unterstreichen mit so einem kollegialen Oh und so einem kollegialen Oh. Wenn ich nämlich an den Grund der Trauer denke, dann muss ich sagen, es ist tatsächlich unser letzter Morgen von der JK. Aber ich denke auch dran, dass es eigentlich richtig schön ist, nach Weihnachtszeit und Urlaubszeit, dass wir als La Höhe-Gemeinde wieder so zahlreich zusammen sind. Ja, wunderbar. Und ist doch stark, dass wir heute Morgen alle Generationen zusammen auf Gottes Wort hören. Und in den Tagen war es uns weniger wichtig, dass wir angenehme Themen wählen. Uns war es wichtiger, dass wir wichtige Themen wählen. Und heute haben wir vermutlich kein angenehmes Thema, aber ein wichtiges Thema und ein starkes Thema. Während der JK hatte ich ein Gespräch mit dem Joni. Als der nächste Tag schon angebrochen war, ging das los. Und wir haben viel gelacht, uns gegenseitig inspiriert. Ich würde sagen, unser Blick auf Gott hat sich in manchen Punkten vertieft. Das war ein sehr wertvolles Gespräch für mich. Und naja, eigentlich hatten wir einen konkreten Punkt, warum wir gesprochen haben. Aber so im Gespräch war es dann immer so, und wir haben es manchmal gesagt, oh, soll man das Fass wirklich auch noch aufmachen? Und dann ging noch ein Fass auf und noch ein Fass auf und noch ein Fass auf. Und so wurde das Gespräch auch lang, gut, aber lang. Und die ersten 18 Verse im Jakobusbrief sind ganz ähnlich. Jakobus, nicht zu verwechseln mit dem Jünger Jakobus, ist nicht der Bruder von Johannes, sondern er wird Herrenbruder genannt. Warum Herrenbruder? Weil es sozusagen der Halbbruder von Jesus war, also ein leibliches Kind von Josef und Maria. Und in Galater 2, Vers 9, da schreibt Paulus von diesem Jakobus, dass er eine der Säulen der Jerusalemer Gemeinde war. Also er gehört zu diesem Leitungstrio aus Petrus, Johannes und Jakobus, die eine Säule dieser ersten Gemeinde in Jerusalem waren. Und der Überlieferung nach wurde Jakobus auch der Gerechte genannt und hat sein Leben dann zwischen 60 bis 62 nach Christus als Märtyrer Gott in diesem ganzheitlichen Sinne geopfert. Und er schreibt jetzt diesen Brief, von dem wir diese Verse gelesen haben, an 12 Stämme in der Zerstreuung. Damit ist sozusagen ein judenchristlicher Leserkreis gemeint. Und diese ersten 18 Verse, die haben eben eine besondere Lehre zum Thema Prüfung und Versuchung in sich. Und da macht er eben nacheinander ein Fass nach dem anderen auf. Immer wieder ein neuer Aspekt, der dazugehört. Und wenn man so will, dann hängt der ganze Brief so ein Stück weit mit diesem Thema in gewissen Teilen zusammen, weil auch im weiteren Brief führt Jakobus den Leser immer wieder dahin, dass er sich mit seinem Innenleben und auch mit seinem Außenleben beschäftigt. Also wenn man diesen Brief aufmerksam und ehrlich liest, wird man immer wieder ganz schön tough gespiegelt und reflektiert. Und es werden Handlungen, aber auch Motivationen in uns hinterfragt. Und dabei wird wichtig, dass man versteht, okay, Versuchung ist eigentlich ein ständiger Kampf. Ein ständiger Kampf, der begleitet. Und Versuchung ist in ganz verschiedenen Themen. Und davor warnt Jakobus dann auch in seinem Brief. Und an der Elberfelder Übersetzung sieht man das schon ganz nett an den Überschriften, die da gewählt haben, sind natürlich kein Bestandteil der Bibel, aber es wird manchmal ja so gegliedert. Ab Kapitel 2 heißt es dann Warnung vor Ansehen der Person, Warnung vor Glauben ohne Werke, Warnung vor Missbrauch der Zunge, Warnung vor Streitsucht, Warnung vor Vertrauen auf irdische Güter und so weiter. Eine pure Warnungslinie über die ganzen Bereiche, wo Versuchung eine Rolle spielt, wo es eine Herausforderung ist. Und damit sind wir bei unserer JK-Linie, weil da gibt's doch einige Überschneidungen. Während der JK haben wir uns miteinander ganz intensiv mit dem Bild eines Lebensgartens beschäftigt, an dem man dauerhaft dranbleiben muss. Das war der Link zum Marathon. Ein Garten, der dauerhafte Gartenarbeit braucht. Und natürlich gibt es in dem Garten nicht nur ein Beet, sondern verschiedene innere, äußere Lebensbereiche. Aber das Hauptprinzip in diesem Garten, das wir angeschaut haben, und ich nehme euch kurz mit rein, dass wir so eine gemeinsame Basis haben, war, dass in diesem Garten entweder Dornen, also schlechte Früchte, oder gute Früchte wachsen. Je nachdem, worin unsere Herzenswurzeln, worin unsere Wurzeln oder Herzenswurzeln liegen. Also verwurzelt heißt das, auf was unser Herz vertraut, worauf wir säen. Galater 6, Vers 8 lesen wir, denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und dieses Säen führt uns mitten hinein in das Thema Versuchung. Weil im Bild gesprochen könnte man sagen, das ist sozusagen so, als hätten wir dauerhaft Saatkörner unseres Herzens in der Hand. Und jeden Tag stellt sich neu die Frage, wobei eigentlich genauer gesagt, ständig, in ganz, ganz vielen Situationen stellt sich die Frage, sähe ich auf den Geist? Also diesen göttlichen Boden, der Kindern Gottes geschenkt ist, der unseren Garten grundsätzlich schön macht, weil Gott in uns wohnt, der sozusagen das Fundament ist, diese Antriebskraft in uns, wenn wir zu Jesus gehören, die sagt, ich will, was Gott will. Ich will durch Jesus und durch seine Kraft leben. Ich will in Verbindung mit Jesus und in Beziehung mit ihm leben. Ich will für Jesus leben. Und immer wenn unser Herz darauf vertraut, wenn wir in einem anderen Bild gesprochen an der Hand von Jesus gehen, dann wachsen aus guten Wurzeln auch gute Früchte. Oder werfe ich diese Saatkörner meines Herzens auf verdorbenen Boden, auf Fleisch, wie die Bibel es nennt. Dieser alte Boden, der eigentlich nicht mehr unsere Identität ist, weil wir eine neue Schöpfung sind, aber in uns gibt es Überreste und die sind einfach da, die gehen auch nicht weg. Die Sünde, die in mir wohnt, beschreibt Paulus mal in Römer 7. Und es gehört zum Leben auf dieser Erde dazu. Und es ist diese gegen Gott gerichtete Antriebskraft in uns. Dieses Ich will, was ich will. Und jeder von uns, der so ein gewisses Mindestmaß an Selbstkenntnis hat, kennt diese zwei Antriebskräfte in uns und diese ständigen Fragen: Werfe ich meine Saatkörner dahin oder dahin? Und dementsprechend ernten wir auch. Und letzten Endes kann man an der Stelle sagen, was ist dann die Versuchung genau, wenn man es konkret macht? Die Versuchung ist diese Antriebskraft, die an uns zerrt und uns lockt, auf das Fleisch zu säen. Oder anders gesagt, unser Herz an anderes zu hängen als an Jesus. Nicht voll und ganz auf Gott zu vertrauen. Einer hat es mal so gesagt: Das ist die eigentliche Versuchung, dass ich zwischen Gott und mich etwas treten lasse. Und wenn man das in den Worten von Jesus sagt, dann heißt es: So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Und in diesem allem entsagt, da steckt im Sprachlichen ein Prozess drin, dass man etwas hinter was Höherrangigem anordnet. Es gibt also quasi eine Priorität 1 und dann gibt es Dinge, die dahinter angeordnet werden. Und genau das will Jesus. Gar nichts mit ihm auf gleicher Ebene. Weder Liebe, Erfolg, Freundschaft, Geld, Familie, Anerkennung, nichts hat mit ihm auf einer Ebene zu sein. Nicht, weil er das sich gierig nimmt oder so, sondern weil er der Höchste ist, weil das Schönste ist und weil er auch weiß, dass für unser Leben das Größte und Wertvollste und letztlich auch Liebevollste gegenüber anderen Menschen ist, wenn wir Gott diesen ersten Platz einräumen. Ja, man könnte sagen, Versuchung ist so eine Art eigentlich ein alles entscheidendes Thema. Ja, wobei man, aber irgendwie auch nicht, weil wenn ich mir mal überlege, also für einen Weg mit Jesus und dass mein Garten auch so richtig schön aussieht, so schön wie dieser göttliche Boden ist, so zu dem passt, was ich eigentlich bin, ja, dafür ist es schon ein wichtiges Thema, dafür ist es ein entscheidendes Thema. Aber alles entscheiden, und das ist an der Stelle wichtig, und ganz am Ende sage ich es auch nochmal, wenn wir in das Thema reingehen, alles entscheiden ist Jesus allein. Eines der Fässer, die Jakobus vor dem Predigttext im ersten Kapitel aufmacht, steht in Vers 12. Und da steht: Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. Und natürlich nehmen verschiedene Bibelausleger wahr, dass da Jesus durchschwingt, als der einzige Mensch und Mann, der das in ganzer Weise jemals gelebt hat. Der das, wie wir in Hebräer 4, Vers 15 lesen, so gelebt hat: Jesus ist versucht worden in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und dann später in Kapitel 12, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus hat schon längst über die Sünde gesiegt. Und wenn wir zu ihm gehören, sind wir auch Sieger. Grundsätzlich sind dann Bibeltexte Texte für Sieger. Und so ist auch der Text über Versuchung, so sehr es uns auch herausfordert, ein Text für Sieger. Das ist der Boden, das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Das nimmt uns niemand weg, weil es schönerweise nicht an uns hängt, sondern es hängt an dem, was Jesus gemacht hat und an seinem Sieg und dass er uns daran Anteil gibt. Und immer wenn sich das verdreht, immer wenn Versuchung, Scheitern und Sünde, wenn das zu wichtig wird, wenn das ins Zentrum rückt, dann ist es so, dass unser Leisten, unser Wachstum und unsere scheinbare Sündenmenge sozusagen zu wichtig werden. Zu zentral, wenn wir davon irgendwas von unserem Wert, von unserer Identität abhängig machen, dann wird's richtig schräg. Und ich sage scheinbare Sündenmenge, weil jeder von uns, der einmal im Sinne der Bibel sein Herz verstanden hat, der weiß, dass ich Sünde nicht auf eine Anzahl begrenzen kann und dass das Problem viel umfassender und tiefer dieses alte Sein durchwebt, so wie das hier mit diesem verdorbenen Boden durchdrungen ist. Und deswegen ist es auch im Kampf mit Versuchung ganz wichtig zu verstehen, Wachstum bedeutet nicht weniger zählbare Sünde. Ich gucke zurück und überlege so, ja, wie viel und so weiter und so fort. Wer den Gedankengang zu Ende denkt, merkt auch, da drehe ich mich ja auch um mich selber und mein Leisten und mein Performen. Sondern Wachstum bedeutet eine innigere Beziehung mit Jesus. Das ist Wachstum. Und daraus entsteht auch, dass ich manche Dinge nicht mehr tue und andere tue. Aber das ist der Kern und nicht so ein Gezähle oder sowas, wo wir manchmal reinrutschen, wenn wir mit konkreter Schuld und Sünde in unserem Leben konfrontiert werden. Nach dieser quasi Seligpreisung, könnte man sagen, glückselig der Mann, nach dieser Seligpreisung und diesem Hinweis auf Jesus, der das vollbracht hat, der unser Fundament geschenkt hat, der der Einzige war, der das je ganz geschafft hat. Danach öffnet jetzt Jakobus im Predigttext ein weiteres Fass, besser gesagt eigentlich zwei Fässer in den Versen 13 bis 18. Wir haben einmal eine Klammer, da geht es um das Gottesbild. Einmal in so einer kritisch rückfragenden Weise und einmal eher in einer offenbarenden Weise, wie Gott ist. Und dazwischen ist so ein Einschub. Man merkt es auch daran, Verse 14 und 15 könnte man gut weglassen und der Text wäre trotzdem total stimmig. Die werden so reingeschoben und da entfaltet Jakobus seine Gedanken, seine Lehre zum Versuchungsvorgang. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll, das auch mal an der Stelle wahrzunehmen, wenn uns dass dieser Leiter der Urgemeinde gewirkt durch Gottes Geist mitgibt. Und wir gehen in vier Schritten durch den Bibeltext. Der erste Gedankengang ist, dass ich verantwortlich bin, nicht Gott. Da lesen wir in Vers 13 bis 14, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Ist klar, oder? Gott ist nicht verantwortlich, ich bin verantwortlich, du bist verantwortlich, wenn du sündigst. Und aus dir kommt Versuchung zur Sünde. Und an der Stelle kommt allein schon wegen Vater Unser in manchen vielleicht so ein Einwand hoch. Also dieser Einwand, also kann Gott eigentlich wirklich nicht versuchen und ist Gott wirklich nicht verantwortlich? Und wenn wir uns die Septuaginta anschauen, das ist das Alte Testament in griechischer Sprache, dann lesen wir da auch von ein paar Stellen, wo das gleiche Wort wie in Jakobus verwendet wird, nämlich Peirasmos in seinen unterschiedlichen Formen. Und dieses Peirasmos steht zum Beispiel in 1. Mose 22, Vers 1, wenn da steht, und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Ja, man hätte auch schreiben können, da versuchte Gott Abraham. Und dann gibt es in den Psalmen sogar zwei Bitten an Gott, zwei Gebete. Und in den Psalmen 26, 2 steht einmal, prüfe mich, Herr, und erprobe mich, Leute, mache meine Nieren und mein Herz. Und in diesem ganz schönen und bekannten Vers, Psalm 139, schreibt David doch dann am Ende, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf einem bösen Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und alle Verse sind in der Septuaginta im griechischen Alten Testament durchzogen von genau dem gleichen Wort, wo hier ja gerade steht, Gott versucht niemand. Und da steht, Gott versucht Abraham und dann betet auch noch der Psalmschreiber in unterschiedlicher Weise, bitte versuche mich, Gott. So, und dann kommt noch dazu, führe uns nicht in Versuchung. Und dieses führe uns nicht in Versuchung, das trägt ja in sich, dass Gott irgendwie die Kontrolle über Versuchung und die Versuchungssituation hat. Und selbst wenn er nicht selber versucht, also nagt es zumindest an dem Satz, den ich da geschrieben hat, Gott ist nicht verantwortlich. Dann könnte man sagen, naja, wenn Gott der Herr ist, der in Versuchung führen kann oder auch nicht, dann ist er ja verantwortlich. Was ist der Schlüssel, um das zu verstehen? Sie haben einen Punkt schon angeschrieben. Der Schlüssel ist, dass ich den Unterschied zwischen äußerer Versuchung und innerer Versuchung verstehe. Also äußere Versuchung sind quasi Situationen und Umstände, die den Drang, die Begierde zum Sündigen auslösen oder verstärken. Situationen und Umstände, die den Drang, die Begierde zum Sündigen auslösen oder verstärken. Also, wenn du zum Beispiel 13 bist und du bekommst von einer Tante, die es lieb meint, ein Tablet geschenkt mit einer Internetflat, dann ist es etwas, das von außen kommt, Versuchung von außen. Und das wird dich herausfordern, das wird den innerlichen Drang in dir triggern, locken, reizen, in Social Media zu versinken, in der Internet-Sex-Welt zu versinken und insgesamt einen Haufen deiner Zeit an diesem Ding zu verschleudern. Wenn ich einen Arbeitskollege habe, der charakterlich mir einfach nicht liegt und der auch noch spitz ist und stupft und so, dann ist es etwas von außen, das den Drang in mir anheizt, zu sündigen, nämlich lieblos zu werden. Auch gegenüber jedem unangenehmen Arbeitskollegen, gegenüber dem ich lieblos bin, übertrete ich Gottes Gebot, das, was sich Gott eigentlich für Leben gedacht hat. Wenn ich Angst habe, was ich mit manchen von euch auch schon thematisiert habe, wenn ich Angst habe, mal einen Partner zu finden, und dann schreibt mich ein junger Mann oder spricht mich ein junger Mann oder eine junge Frau an oder auch alt und ich weiß, das ist eine Beziehung, die ist nicht gut, die ist nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Das wäre eine Beziehung, die ich da eingehe, die ist nicht gut. Dann ist aber dieses, allein weil ich diese Angst in mir habe, ist dieses, was von außen kommt, ist das eine Versuchung, das zieht mich in eine Richtung. Oder wenn ich auf dem Spielplatz eine Mama entdecke oder einen Papa, der scheinbar viel besser mit seinem Kind umgeht, während meins mich gerade anbrüllt, ganz unangenehme Situation, vor allem wenn man es nicht kontrolliert bekommt, während meins mich gerade anbrüllt und ich dann halt viele mühsame Meter mit einem brüllenden Kind, das irgendwann so brüllt, dass man den Eindruck hat, es kriegt keine Luft mehr, mit diesem Kind nach Hause laufe. Dann ist es etwas von außen, was etwas in mir anregt. Wenn deine Beziehung, deine Ehe, wenn du da unglücklich bist und es kommt jemand, der mit dir besser umgeht wie dein Ehepartner oder deine Partnerin, dann ist es eine Versuchung von außen, um vielleicht untreu zu werden. Und es reicht ja auch schon in Gedanken oder in dem, dass ich mir aus der Beziehung eine Bestätigung hole, die ich in der anderen nicht kriege. Auch da ist es ja schon drüber. Äußere Versuchung. Innere Versuchung ist quasi biblisch gesprochen die Begierde, wie es hier heißt in Vers 14 oder wie es im Galaterbrief heißt, die fleischliche Begierde, die mich in mir durch Gefühle und Gedanken zum Sündigen drängt, in denen sie an meinem Herz zerrt, mein Herz lockt. Also, fleischliche Begierde, die mich in mir durch Gefühle und Gedanken zum Sündigen drängt, indem sie an mein Herz zerrt und es lockt. Und diese zwei Worte, die ja auch in dem Text stehen, zerren und locken, vielleicht steht bei euch auch fortgezogen oder was ähnliches, die kommen entweder aus der Fischereisprache, wie wenn man eine Angel auswirft, oder auch aus einer Hetzjagd. Dieses Zerren. Und man kann sich ein Bild vorstellen, als würde sowas, so eine Kraft aus mir, in mir zerren, mich irgendwo hintreiben, wo ich eigentlich ja gar nicht hin will. Das ist innere Versuchung. Und jetzt, um ein bisschen den Unterschied zu verstehen, ist wichtig, es gibt quasi keine äußere Versuchung ohne innere Versuchung. Also, die eigentliche Kraft hinter einer äußeren Versuchung ist immer da drin, ist immer in mir. Ganz simples Beispiel. Wir kommen ja von der Weihnachtszeit und ich weiß noch, als ich früher zu Hause gewohnt habe und Weihnachtsplätzchen gebacken waren, waren das bei uns relativ geordnet, wann man wie viele Plätzchen isst. Und ich liebe Weihnachtsplätzchen Und jetzt stehen da in dieser Speisekammer verschiedene Schalen. Und da steht eine Schale mit Kokosmakronen, die fand ich jetzt nicht so gut. Und da steht eine Schale mit Vanillegipferl. Die Kokosmakronen sind keine Versuchung gewesen für mich. Es war keine äußere Versuchung. Es gab nichts in mir, das die wollte. Aber die Vanillegipferl, die war eine äußere Versuchung. Und auch wenn es was Kleines ist, habe ich da oft im Prinzip die Regel meiner Mama übertreten und mir einfach Plätzchen mitgenommen, immer so abgeschätzt, ab wann sieht man's, wie viel kann ich essen, bis es auffällt. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie oft dir es aufgefallen ist. Das muss ich mal fragen, vielleicht nach der Predigt. Aber ist klar, oder? Also, wenn ich im Beziehungsbeispiel eine Person gar nicht attraktiv finde, dann ist es auch viel weniger eine Versuchung für mich. Und auch zum Verständnis von den zwei Kategorien, innere Versuchung ist ohne äußere Versuchung möglich. Manchmal, nehme ich in mir wahr, weiß ich von anderen, gibt es gar keinen wahrnehmbaren Anreiz im Umfeld. Da kommt einfach ein Gedanke oder ein Gefühl rein. Es gibt keinen direkten Auslöser. Der zerrt mich in eine Richtung, die es nicht Gott gewollt. Die es blöd und sündigt. Und es kommt einfach so auf. Das ist das, was dieser verdorbene Boden in uns produzieren kann. Einfach sowas, wo mich wohin zerrt. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, dass die äußere Versuchung, und dann wissen wir auch, wo die Stelle einzuordnen ist, dass Gott versucht, die äußere Versuchung hat quasi zwei Seiten. Die erste Seite ist die teuflisch-menschliche Seite. Das heißt, wie eine Medaille, die man von zwei Seiten anschauen kann. Es ist äußerlich der gleiche Vorgang. Aber einmal ist der Zugang oder die Motivation zu diesem Vorgang teuflisch oder menschlich, nämlich es geht darum, das Ziel von demjenigen, der die Versuchung mitgestaltet, ist die Abwendung von Gott. Dass die Belastung, dass die Gottesbeziehung belastet wird. Peirasmos wird dann auch in der Bibel meistens als Versuchung übersetzt. Und der Wunsch dahinter ist quasi, dass ich in Ungehorsam, in Zweifel reinrutsche, darin bade, dass ich Lügen glaube, dass ich konkrete Handlungssünden mache, dass ich Täuschungen glaube. So, das ist diese Äußere. Es macht meine Gottesbeziehung kaputt. Das ist die eine Seite der äußeren Versuchung. Die andere Seite ist die göttliche. Und dann ist manchmal beim gleichen Vorgang der Wunsch Gottes, dass eine Hinwendung zu Gott geschieht. Dass die Gottesbeziehung vertieft wird. Entweder indem ungute Wurzeln mir offenbart werden und ich sie Jesus bringen darf. Oder indem gute Wurzeln gestärkt werden. Aber durch diesen herausfordernden Umstand, durch die Situation, in der ich bin, weil nichts anderes sind äußere Versuchungen oder Versuchungen von außen, entsteht das Potenzial, dass genau das entsteht, dass meine Gottesbeziehung vertieft wird. Beispiel von mir. Wir haben uns zum Start unserer Ehe einen Ethanolofen gekauft. Es ist ein schönes Ding. Und es ist, wenn man keinen Kaminanschluss hat, dann sieht es schön aus. Und einmal habe ich ihn gefüllt, ziemlich hektisch, und da stand drauf, dass es einen Liter Volumen hat, diese Brennkammer, und ich habe einen Liter reingekippt. Aber da stand auch irgendwo, dass die Füllmenge 750 Milliliter ist. Und wenn man das überliest, ist es schlecht. Also, nach unseren Flitterwochen, so dritter Tag in unserer eigenen Wohnung, ich muss zügig weg, zünd das Ding noch an und merke, ein paar Flammen sind außerhalb von diesem Brenngefäß. Aber es ist ja noch in einer größeren Brennkammer. So, dann stelle ich fest, nicht wie sonst, die ziehen sich nicht schnell zurück, weil so ein paar Tropfen verbrannt sind, sondern die brennen richtig und das Ding wird heiß und das Ding qualmt und alle nassen Handtücher und nassen Jacken bringen auch nichts mehr. Und dann ist in mir was Krasses abgegangen, nämlich, ich glaube, wenn Anna nicht gewesen wäre, wäre ich lieber mit meinem Ethanolofen in der Wohnung erstickt oder verbrannt, als dass ich die Feuerwehr rufe und das Ganze offensichtlich und offenbar wird. Also Anna hat mich schon angebrüllt, ruf die Feuerwehr. Ich wollte die Feuerwehr nicht rufen, weil es war so hart für mich, dass ich so einen dummen Fehler gemacht habe. Ich habe es einfach nicht ausgehalten. Und deswegen habe ich irgendwie versucht, es irgendwie in den Griff zu kriegen, damit niemand diesen Fehler sieht. Das war mir so peinlich. Ich habe das in meinem Rausch gar nicht gemerkt, was ich eigentlich für einen Schwachsinn mache. Habe dann den Ofen auch noch auf den Balkon geschoben, zum brennenden Ofen, weil Gott gnädig, dass ich nicht halb mitverbrannt bin. Das ist ja Flüssigbrennstoff. Und dann, als die Situation insofern vorbei war, dass der Ofen eben auf dem Balkon war, das ganze Mehrfamilienhaus da unten in diesem Wendehammer stand, die uns seit 3 Tagen kennen. Eine Familie mit einem kleinen Baby, die 2 Monate später ausgezogen sind. Ich weiß auch nicht, ob es was mit uns zu tun hatte. Auf jeden Fall, dann stehe ich da, dann kommen diese 30 Gelbhelme angefahren und renne da rum, obwohl es gar nicht mehr so schlimm war. War ja auf dem Balkon das Ding. Und dann hat's Klick gemacht. Und selten habe ich so krass geweint, als ich gecheckt habe, krass, wie stolz bist du eigentlich, Tobi. Das war dann im Nachgang auch wieder ein bisschen unangenehm für mich, weil das haben die Nachbarn ja dann auch erlebt, wie ich wie so ein traumatisierter junger Mann da weine. Aber wertvoll war es trotzdem für mein Herz. Wertvoll war es trotzdem. Und jetzt kann man sagen, aus teuflischer Sicht war der Wunsch meines Fleisches, dass ich in diesem Stolz versinke und sündige, weil ich stolz bin. Und aus göttlicher Sicht war der Wunsch, und dafür bin ich Gott dankbar, dass er mich konfrontiert mit dieser tiefen Wurzel von Stolz, die ich gar nicht so gesehen habe und die mir in dem Moment so aufgegangen ist wie noch nie zuvor, wie tief das eigentlich liegt. Und da passt der Satz gut, den einer mal gesagt hat, Gott verwendet den Mist des Teufels als Dünger. Und das passt zu diesem Bild. Gott verwendet den Mist des Teufels als Dünger für unsere Beziehung mit ihm. Gott trägt also die Verantwortung für die äußere Versuchung, weil er die Verantwortung für das ganze Universum trägt und alles in seiner Hand hat. Er entscheidet, was er gewähren lässt. Oder manchmal schafft er auch selbst diese Umstände, wie zum Beispiel bei Abraham. Auch, und wie ich denke, auch bei mir, dass Gott mitgebraucht, zumindest zugelassen und gelenkt hat, dass es so ein Segen für mich wurde am Ende, die Situation. Und die Versuchung von innen aber, die Verantwortung dafür, dass ich dann wirklich sündige, das ist in mir, die steht bei mir. Gott lässt manchmal Umstände und Situationen zu oder schafft sie sogar selber, damit wir näher zu ihm kommen. Und manchmal lässt er dafür auch den Teufel gewähren und gebraucht es. Aber dass ich sündige, ist nie Gott. Weil Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er versucht niemand zur Sünde. Er treibt niemand in die Sünde. Er schafft nur die Umstände dafür. Und dann wird auch das Gebet, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, schillert ein bisschen in einem anderen Licht. Zum ersten Mal bekenne ich Gott mit diesem Gebet, ich bin schwach. Ich bin schwach und bewahre mich bitte vor herausfordernden Umständen. Und vor allem bete ich mit dem Gebet, bitte schenk, dass ich nicht in der Versuchung versinke, dass ich nicht in der Versuchung nachgebe, dass ich nicht sündige. Und ich darf Gott dann sagen, ich darf das Gott einfach sagen, ich möchte es nicht. Ich möchte nicht solche Umstände, ich weiß um mein Herz. Aber darunter steht, dein Wille geschehe. Wir sagen ja auch, unser täglich Brot gib uns heute. Und wir wissen ja aus einzelnen Personen und aus der Kirchengeschichte, dem Leben von Paulus, manchmal gab es auch kein Brot. Und trotzdem ist es eine ganz normale Bitte. Trotzdem darf ich Gott es ganz normal sagen, weil es okay ist, das sich von Gott zu wünschen. Aber drunter steht, dein Wille geschehe. Und dann kann man sich fragen, ja, aber warum, das habe ich mich eine Weile gefragt, warum ist diese Bitte wichtig? Warum ist sie so geschrieben, wie sie geschrieben ist? Sie fordert ja manche heraus, die katholische Kirche hat ja ewig diskutiert, ob sie das Vaterunser umschreiben sollen wegen dem Satz. Aber man kann es, ich glaube, ein Punkt, da kann man es gut nachvollziehen, warum Gott es so schreibt. In Jakobus 1, Vers 2, das ist noch ein anderes Fass, das Jakobus aufmacht in diesem Kapitel über Versuchung, da steht, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Und dann, indem ihr eben erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also weil daraus Gutes wachsen kann. Haltet es für lauter Freude, dass ihr in manche Versuchung geratet. Und das lesen wir ja zum Beispiel bei den Jüngern im Hohen Rat, dass sie, als sie in dieser Versuchung waren, und standgehalten haben und sich für Jesus haben schlagen und verspotten und bedrohen lassen, dass sie sich gefreut haben. Dass sie sich gefreut haben, dass sie das für Jesus ausgehalten haben. Aber jetzt, und ich weiß noch, Andreas, in irgendeinem Tagesseminar hast du das, glaube ich, als Beispiel gebracht, dass du mal jemand hattest, der an seinem 80. Geburtstag bedauert hat, dass Gott ihm so wenig Leid geschenkt hat. Und so wenig herausfordernde Situationen. Und das könnte man ja so denken. Halte das für lauter Freude. Ja, okay, ich will Herausforderungen. Haben so einen irren Gedanken, sich herausfordernde Umstände für ihren Glauben rauszusuchen, um zu wachsen. So ein Schwachsinn. Also, du darfst Gemeinde, du darfst Brüder und Schwestern, du darfst alles Setting, alle, die um dich rum sind, darfst du doch voll nutzen, dass sie mit dir Jesus nachfolgen. Gott entscheidet, wann er uns in Versuchung führt. Und nicht wir. Und es ist kein Selbstmodus nach dem Motto, ich verbessere mich jetzt und deswegen suche ich mir herausfordernde Situationen oder will, dass Gott es macht. Nein, nein, es ist Gottes Souveränität und seine Allmacht ganz allein. So viel zu ich bin verantwortlich und nicht Gott. In einem zweiten Schritt, das ist der Einschub, es ist jetzt wichtig, den Versuchungsvorgang zu verstehen. Und da steht ja dann, ein jeder aber wird versucht, ab Vers 14, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ein Dreischritt steht hier. Ein Teil wurde im Prinzip ausgelassen. Der erste Schritt, der manchmal da ist, aber nicht immer da ist, nämlich eine äußere Versuchung. Manchmal ist sie der Auslöser für was, manchmal ist sie aber auch nicht da. Manchmal startet es einfach innerlich. So, der Text hier startet bei der inneren Versuchung. Also, was wir schon hatten, fleischliche Begierde, die mich in mir durch Gefühle und Gedanken zum Sündigen drängt, indem sie an meinem Herzen zerrt und es lockt. Hatten wir ja. Nächster Schritt ist spannend. Da steht jetzt, die Begierde empfängt, man könnte auch sagen, die Begierde wird schwanger und dann gebiert sie Sünde. Und diese Worte, Sylambano, das ist dieses Empfangen, das wird zum Beispiel von Elisabeth gesagt. Als sie dann, da steht, sie wurde schwanger in den meisten Übersetzungen, eigentlich empfängt sie. Und es wird auch von Maria gesagt, im Rückblick zum Beispiel nach der Weihnachtsgeschichte dann, dass sie, nachdem sie Mutterleib empfangen hatte, dann geboren hat. Und beide Worte zusammen, das Wort gebären, das heißt Tikto im Griechischen, steht dann zum Beispiel in Lukas 1, Vers 31, als der Engel zu Maria sagt, fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden, empfangen, Sylambano, und einen Sohn gebären, Tikto. Also, es ist hier im Prinzip ein Empfängnisvorgang und ein Geburtsvorgang angegeben. Und der letzte Schritt, der hier beschrieben wird, ist dann wieder in der Sprache vom Geburtsvorgang, ein bisschen andere Worte, gibt mehrere griechische Worte für Geburt, dass wenn die Sünde vollendet ist, dass sie dann den Tod begehrt. Ähnlich wie Römer 6, der Sünde sollt, ist der Tod. Also dieser Vorgang Sünde bringt immer Tod hervor. Und dieses Mittelstück ist spannend. Dieses Begierde, die Begierde in uns empfängt, wird sozusagen schwanger und gebiert dann Sünde. Warum ist das wichtig? Weil es für das Verhältnis von Versuchung und Sünde ganz entscheidend ist. Da kommen wir nämlich manchmal durcheinander. Ich zumindest kam in meinem Leben jahrelang durcheinander und war dann sehr dankbar, als ich durch liebe Erklärung von anderen Christen das irgendwann mal verstehen durfte. Man kann ja jetzt fragen, in dieser Abfolge von dem Text in Jakobus, ab wann entsteht Sünde? Und es ist eigentlich offensichtlich, dass die Versuchung, die Begierde, die in uns lockt und reizt, und natürlich läuft es über unsere Gefühls- und Gedankenwelt, ansonsten hätte das ja gar keine Kraft in uns, dass diese Begierde keine Sünde ist. Sie ist schlecht, weil sie wächst aus schlechtem Boden. Sie wächst, ist vielleicht falsch, sie ist wie so ein Magnet in diesem schlechten Boden. Sie ist wie ein Magnet in diesem schlechten Boden. der uns dahin zerrt. Aber es ist keine Sünde. So, das heißt, es ist ganz wichtig für jeden von uns hier drin, der am Montag wieder in seinen Alltag geht, aber auch besonders für euch, wenn ihr jetzt von der JK hier weggeht. Wenn du am Montagmorgen aufwachst und du denkst dran, okay, ich würde jetzt meine Bibel gern weiterlesen und in dir kommt ein Gefühl auf und ich habe überhaupt keine Lust. Es ist ätzend. Es ist keine Sünde. Sünde ist, wenn du diesem Gefühl Raum gibst, in Gedanken entweder darin badest oder danach handelst. Das ist falsch. Deswegen, auch wenn es mit dem Mainstream unserer Zeit überhaupt nicht klar geht, aber wenn du mal die Bibel liest, einfach weil du weißt, es ist gut und Gottes Wort ist gut und du weißt, es ist in so einem tieferen Herzensfundament, aber es fühlt sich zäh an wie ein Kaugummi und du schleppst dich da durch, dann ist es nicht, was ist passiert seit der JK, da habe ich es viel mehr gefühlt, sondern dann ist es total gut und du handelst gottgemäß und du bist einfach nur umkämpft. Das Fleisch in dir meldet sich in der Kraft von Gedanken und Gefühlen und lädt dich ein, ihm zu folgen und dein Job ist zu widerstehen. Wenn ich ungute sexuelle Gedanken habe, ist, wenn der Gedanke in mir aufkommt, in mir ist ja alter Mensch, in mir ist ja Sünde, ist, wenn der Gedanke aufkommt, wenn dieses Gefühl aufkommt und mich mitreißen will, ist es noch keine Sünde. Aber der zweite bewusste Blick und mich da hineingeben oder Handlungen in die Richtung, die sind dann daneben. Das ist deswegen wichtig, weil der Teufel das immer wieder gut hinkriegt, in meinem Leben, im Leben von anderen, uns dazu zu verdammen, was eigentlich in uns los ist. Und wir stellen uns ständig in Frage, wie kann ich sowas wollen? Wie kann ich sowas fühlen? Wieso ist sowas in mir? Und dabei sagt uns die Bibel, ist doch so klar, in mir ist Sünde, in mir ist Schlechtes, in mir ist Verwerfliches. Und natürlich macht sich das bemerkbar. Wenn es in mir ist, macht sich es auch in meiner Denk- und Gefühlswelt bemerkbar. Zum Glück nicht nur. Wir haben auch Gefühle und Gedanken, die sind vom Geist Gottes durchdrungen. Aber es ist da und allein, dass es da ist, ist keine Sünde. Erst wird es Sünde, wenn es empfängt und wenn ich dem nachgehe. Deutlich wird es auch in Galater 5, Vers 16. Da steht nämlich, ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Da steht nicht, wandelt im Geist und es gibt keine Begierde des Fleisches. Wandelt im Geist und die Begierde des Fleisches hört einfach auf. Das denken wir ja auch manchmal. Ich habe ganz lange Zeit gedacht, wenn ich richtig auf Jesus vertraue, dann habe ich immer Freude am Bibellesen. Wenn ich richtig auf Jesus vertraue, dann habe ich auch keine schlechten Gedanken. Wenn ich wirklich vertraue, dann bin ich so verkrampft in mir, weil ich gedacht habe, Jesus, ich vertraue dir doch und trotzdem kommt der Müll. Und dann irgendwann habe ich diesen Vers ein bisschen mehr gecheckt, weil da steht ja, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches, Klammer auf, die in euch ist, Klammer zu, nicht erfüllen. Ich gebe dem weder Raum im Gedanken, zweiter, dritter, vierter Gedanken und bade darin, noch im Handeln. Und das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, wenn wir mit Versuchung kämpfen, wo wir am letzten Punkt dazukommen, dann ist es wichtig, dass wir uns nicht für Versuchung verdammen und für das Schlechte, was in uns ist. Und es könnte uns eigentlich so einen guten Realismus geben. So einen guten Realismus, so eine gute, geheilte Sicht auf mich selber. Ja klar, wenn ich mich mit mir beschäftige, dann stoße ich auf einen Haufen Müll, auf einen Haufen Motivationen, die fleischlich sind, die von Ungutem angetrieben sind. Und jeder, der so ein bisschen tiefer reflektiert ist, merkt, oh, in den schönsten und besten Handlungen mischt sich Ekliges dazu. Während Anna auf mich zukam an der Hochzeit, mischt sich so ein Gedanke, wie gucken jetzt andere auf mich und so weiter. Irgend so egoistisches Gedönsel halt, wo sich um mich dreht. Wer sensibel sich wahrnimmt, merkt es sehr. Wer sich nicht so sensibel wahrnimmt, merkt es weniger. Dann ist es gut, wenn du manchmal Räume aussuchst, wo dich jemand anderes spiegelt. Aber prinzipiell ist es, beide Kräfte sind immer in uns. Und die Frage ist, mit welcher gehen wir mit? Und dann hört auch dieses auf, dass ich Selbstkritik, dass ich Probleme habe mit Selbstkritik und Fremdkritik und sowas. Wenn wir das checken, dann fangen wir auch an, uns gegenseitig zu ermahnen und zu ermutigen. Und nicht immer nur, wenn die Welt halb untergeht und weil keiner von den anderen dreien der Großfamilie und keiner von meinen Brüdern und Schwestern rechts und links sich traut. Deswegen schleppe ich mich jetzt einmal im Jahrzehnt hin und sag: Du lieber Bruder, liebe Schwester, das war jetzt nicht in Ordnung. Ermahnung ist in der Bibel was Alltägliches, ein Teil von Glaubensleben. Ist es das bei uns auch? Ich will, und ich wünsche mir, dass ihr auch wollt, da mehr reinwachsen. Weil wenn wir verstehen, wir sind aus göttlicher Sicht, und wenn wir den Vorgang von Versuchung und dem Kampf verstehen, dann verstehen wir, dass wir uns gegenseitig eigentlich nur helfen, in diese Versuchung, die in uns drängt und lockt, nicht reinzugeraten. Und dafür brauchen wir einander an allen Bibelstellen. Dafür brauchte sogar Jesus seine Jünger, als er im Garten Gethsemane sagte, wachet und betet mit mir. Er hat zum Glück geschafft, auch wenn die weggepennt sind. Arten von Versuchungen, bevor wir zum Kampf im letzten Punkt kommen. Nur grob, ihr könnt euch da ja selber reindenken. Ist ein Unterschied, ob ich Lust nach Verbotenem habe. Das heißt, es kommt so eine Welle zu was Verbotenem, will mich dahin ziehen und ich bekomme es nicht kontrolliert, obwohl ich es gern lassen würde. In den verschiedenen Bereichen, wo das vorkommen kann. Und das ist was anderes, wie wenn ich einen Dialog mit dem Reiz des Verbotenen führe. Das heißt, es ist eine andere Art von Versuchung, so nach dem Motto, es scheint nicht richtig zu sein, aber. Und ab dann geht die Tür weit auf und ich fange an, darin zu baden. Und der Teufel ist clever, weil über diese Schiene kriegt er uns. So irgendwie so ein geistlich klingender Einwand in was Verbotenem und die Tür geht auf. Ja, Gott sagt, hey, Beziehung ist für zwei gedacht. Wenn einer von beiden mich liebt, dann ist es nur so gedacht, dass beide mich lieb haben. Sonst ist Beziehung nicht im Sinne Gottes. Aber vielleicht kommt die Person ja durch mich zum Glauben. Lüge und Täuschung sind natürlich auch eine Art von Versuchung, eine fiese Art, weil wir sehen sie selber nicht. Und leben dann aber nach einer Wahrheit, die nicht Gottes Wahrheit ist. Und auch das produziert Not und Ungutes. Meine falsche Sicht zum Beispiel, von dem, wer ich als Tobi bin, wie mein Innenleben aussieht, mein falsches Verständnis von Galater 5 hat so viel Not und auch so viel Sünde in meinem Leben hervorgebracht, weil ich einfach getäuscht war. Und eine Sache noch, ihr könnt selber da reindenken, was für Arten gibt's, vielleicht hilft euch das im Kampf. Eine Sache noch ist, aber die finde ich noch wichtig, ist die Sünde hinter der Sünde. Die Sünde hinter der Sünde. Weil das auch für den Kampf wichtig ist. Ich glaube, wenn wir in Versuchung geraten und sündigen, dann ist es generell im Leben mit Jesus wichtig, welchen Schritt gehe ich jetzt als nächstes. Und nach der Autorität unseres Gottes, der Richter ist, sagt er, dein nächster Schritt, Tobi, ist vor dieses Kreuz. Du sollst dich darunter beugen, meine Autorität als Richter anerkennen und sagen, es tut mir leid. Und dann ordne ich in meiner Autorität als Gott und Richter an, dass ich dir Vergebung schenke und dass ich dir trotzdem weiterhin Liebe schenke. Und daran darfst du dich dann freuen. Und ich glaube, bei ganz vielen von uns, wenn sie der Versuchung nachgeben und konkret sündigen, ist in diesem nächsten Schritt die Versuchung groß, scheiß Tobi. Und an der Stelle darf man so ein Wort mal sagen. Scheiß Steffen, scheiß Joni, scheiß Maris. Dass wir sowas sagen, wo uns selber ablehnt. Wir verdammen uns selber. Weil wir haben ja auch keine Liebe verdient. Ja, stimmt ja. Wir haben auch keine Vergebung verdient. Ja, stimmt ja. Haben wir beides nicht verdient. Aber was wir in diesem Prozess dann eigentlich machen, wenn wir uns selber verdammen und ablehnen, ist, wir stellen uns selbst als Richter dar. Wir überhöhen uns über Gott. Wir sagen, ich bin Richter und nicht Gottes Richter. Weil während Gott sagt, wenn du mich als Autorität anerkennst, es ist dein Auftrag, Vergebung zu empfangen und weiterzugehen. Sag ich, nö, will ich nicht empfangen. Ich verdiene es nicht. Ich will jetzt nicht geliebt werden. Das passt jetzt nicht. Und mach mich selbst zum Richter. Die Sünde hinter der Sünde. Ich glaube, es ist ein entscheidender Punkt auch für den Kampf mit Versuchung und um Vergebung wirklich genießen zu lernen. Und ich glaube, es hilft uns manchmal ein bisschen mehr, nicht nur zu denken, Gott liebt mich trotzdem, Gott vergibt mir trotzdem, sondern zu verstehen, das ist eine Autoritätsfrage. Ist Gott Richter und Gott in deinem Leben oder bist du's? Das ist eigentlich die Frage, wie du nach der Sünde weitergehst. Wenn du Gott als Autorität anerkennst, dann beugst du dich unter dieses Kreuz. Und das Schöne, was dann passiert, und das ist ja das Geniale an unserem Gott, dann empfange ich einfach Vergebung, Freispruch, Liebe. Letzter Punkt. Kämpfe. Und zwar dankbar und voller Freude über deinen großen Gott und über das Geschenk deiner unangreifbaren Identität. Die Gottesbildklammer. Wir hatten sie am Anfang, wo schon ein bisschen durchschwingt. Gott versucht nicht zum Bösen, Gott ist nicht böse. Und dann in Vers 16, 17, 18 nochmal, kommt, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Also nur Licht im Prinzip. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sein. Und wir werden ja erinnert an Johannes 3, dass wir wiedergeboren sind. Wir werden erinnert, Gott ist einfach nur gut, nur Licht. Nur schön. Und er hat uns Anteil gegeben, weil in geboren steckt er drin, ich bin Kind von ihm. Und das ist unsere Basis. Und egal welchen Kampf wir kämpfen, ich habe ja gesagt, am Anfang sage ich es und am Ende sage ich es, egal welchen Kampf wir kämpfen, wenn sich Sünde dazu überhöht, dass du deine Dankbarkeit, deine Freude und deine Hoffnung auf Gott verlierst, dein Glück darin, dass du Kind Gottes bist, dann ist die Sünde der hinter der Sünde in dir am Werk, dann überhöht sich Versuchung und Sünde, weil das dürfen wir immer machen. Egal was passiert, egal wo ich lande, egal welcher Mist, aber ich bin Kind Gottes. Einfach wegen Jesus, nicht wegen mir. So wunderbar ist es. Kämpfe ganz abhängig, indem du voll und ganz abhängig von Jesus bist. Auf seine Worte und seine Kraft vertraust, im Bild gesprochen, an der Hand von Jesus sozusagen gehst. In biblischen Worten, im Glauben wandeln, durch den Geist leben, in Christus leben. So funktioniert der Kampf, nicht durch meine Kraft, sondern durch seine Kraft. Und das hängt an der Verbindung mit ihm, an der positiven Abhängigkeit von ihm. Nur durch seine Kraft, nur mit ihm kann ich göttlich leben. Kämpfe, indem du umkehrst und Vergebung feierst. Wenn du Versuchung nachgegeben hast, du hast nicht auf Jesu Worte und Kraft vertraut sozusagen, dann ist dein einziger Auftrag, umzukehren und zu sagen, danke Jesus statt scheiß Tobi. Danke Jesus. Nicht, weil du Liebe verdient hast, sondern weil es die göttliche Autorität, unser Herrscher, so anordnet. Und es ist wunderbar. Und es ist nur ein Schritt weit entfernt und dann ist alles wieder hergestellt, alles getragen. Das ist die Kraft des Kreuzes und die Kraft von Vergebung. Und der letzte Punkt, kämpfe, indem du dich in Gottes Wahrheit annimmst, wo du stehst. Diese Wahrheit purzelt immer mal wieder in Kraft in mein Leben und ich bin jedes Mal dankbar dafür und brauche sie jedes Mal. Und es ist ganz arg wichtig für jeden von uns, aber auch für euch von der Jugendkonferenz. Ihr habt so viel gearbeitet in den Tagen, wir haben richtig trainiert, ihr erinnert euch an das Bild vom Anfang. Und wir haben das ganze Leben angeschaut und alle Lebensbereiche und ich weiß, einige von euch sind überfordert mit all dem Müll, mit all dem Schwierigen, das entdeckt haben, alle, die ehrlich zugehört haben, wenn wir einen Bereich nach dem anderen, Bedürfnisse, Gefühle, Entscheidungen, Familie, Arbeit, Beziehung, Freundschaft, wenn wir das alles durchgehen, immer mit so einem Blick auf diesem, was ist schön im Garten, was ist ungut verwurzelt, da kommt so viel auf und manche sind richtig überfordert, manche sagen, wo soll ich denn jetzt anfangen? Prinzipiell, wenn das bei dir der Punkt ist, ist es erstmal voll gut, weil Gott hat dich tiefer reingeführt, dich in seinem Licht wahrzunehmen, das ist was Schönes. Und alles, was dir auffällt, was nicht so gut ist, darfst du einfach, wie ich es gerade gesagt habe, vor Jesus bringen. Aber dieser Prozess zu wachsen und zu reifen, dieser Prozess geht bei Jesus einfach in ganz schöner Weise immer Schritt für Schritt und Schritt für Schritt. Von da, wo du gerade stehst. Und ebenfalls dein Auftrag, wenn du auf Gottes Autorität vertraust, ist, dass du dich da annimmst, wo du gerade stehst. Als geliebtes Kind Gottes, mit vielleicht jetzt 60 Baustellen mehr, die du entdeckt hast, habe ich auch, weiß ich auch, dass ich die nicht alle angehen kann, Schritt für Schritt. Dafür kannst du die Vorträge von der JK nochmal anhören, du kannst dir einen Mentor suchen, du kannst einfach so dir Zeit mit Gott nehmen und eins nach dem anderen so angehen. Das, was dir auffällt, darfst du vor Jesus bringen, aber um das so gründlich anzugehen, die verschiedenen Gartenarbeiten, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Gott verlangt nicht von dir, dass du zack, morgen bist, genauso wie Jesus, sondern es ist ein Prozess. In unserer Identität sind wir wie Jesus, so schön, so heilig und gerecht. In unserem konkreten Leben dürfen wir dem immer ähnlicher werden. Und das ist wunderbar. Ich bete mit uns. Allmächtiger König, ich danke dir, dass wir vor dich kommen dürfen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Klarheit, die da drin steckt und die Wahrheit. Und ich danke dir, dass du das in deiner richterlichen Autorität anordnest, dass wir uns unter dein Kreuz beugen sollen, dass ich das annehmen darf, nicht weil ich es verdiene, sondern weil du es anordnest, dass du mich liebst, dass du mir vergibst, dass du mich zum Kind Gottes erklärst und dass das in dir liegt. Und jetzt bitte ich dich, dass du uns als ganze Gemeinde, als ganze JK, jeden, der im Livestream zuhörst und wo wir unterwegs sind, darin segnest, mit Versuchung zu kämpfen, an dir festzubleiben, umzukehren, wenn es schräg wird. Gib du da deine Gnade dazu, gib uns die Ruhe, gib dem Teufel keinen Raum, dass er uns Lügen über unsere Identität und über unseren aktuellen Stand einredet, sondern dass wir uns mit dir da annehmen, wo wir sind, deine Augen wahrnehmen und mit dir Schritt für Schritt gehen. Das legen wir dir hin, darum bitte ich dich und auch, dass du es uns als Gemeinde und jedem Einzelnen da, wo er unterwegs ist, schenkst, dass wir das verstehen und uns deswegen einander schleifen und ermahnen, so wie es dein Wort sagt, in der Wahrheit und in der Klarheit, dass wir die Wurzeln von Stolz und den allem, du siehst auch die Wurzeln in mir, die ich auf JK entdeckt habe, auch in dem Bereich, dass wir dir vor dich bringen und einander schleifen und hinführen zu dir, weil von dir kommt alles, du bist alles in allem, du bist der da war, der da ist und der da kommt, Halleluja, Amen.